Ein Thema, das mich seit meiner Jugendzeit begleitet, ist das Thema Gebet. Und zwar nicht, weil mich Beten seit Jugend so begeistert. Ganz im Gegenteil, in den letzten 24 Jahren war Beten immer eine Herausforderung für mich. Ich war nie der große Beter und ich bin es auch heute noch nicht. Beten war für mich stets eine Herausforderung. Und dennoch durfte ich in den letzten Jahren Entdeckungen machen in der Bibel, die mein Gebetsleben ungemein bereichert haben. Und ich merke, dass es vielen Christen ganz ähnlich geht, wie ich es auch erlebt habe. Sich Zeit zu nehmen für die Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel, das ist jetzt nicht etwas, was jeder von uns unglaublich gerne macht und seine Freizeit damit füllen möchte. Dabei wäre Beten ja eine Kernkompetenz von uns Christen. Das Gebet ist ja etwas, was uns Kindern Gottes geschenkt worden ist. Das ist nicht selbstverständlich, dass ein Mensch dieses vertrauensvolle Verhältnis zum Vater im Himmel hat. Das ist eine Segnung, die wir in Jesus Christus erhalten haben. Ein unglaubliches Vorrecht und dennoch fällt es vielen Christen schwer zu beten. Und darum möchte ich heute mal hinschauen, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wie hat Jesus gebetet? Wie hat er Hingabe in diese Beziehung zu seinem Vater gelebt? Und ich glaube, so können wir profitieren von ihm und entdecken und Dinge mitnehmen für unser eigenes Gebetsleben. Lernen von Jesus in Bezug aufs Gebet. Um dieser Frage nach dem Gebet nachzugehen, habe ich versucht, alle Bibelstellen zusammenzutragen, die uns etwas darüber berichten, dass Jesus selbst gebetet hat. Und ich war ehrlich gesagt etwas ernüchtert, wie wenig Bibelstellen, das ich gefunden habe. Ich habe euch hier mal meine Liste mitgebracht. Ihr müsst es nicht lesen können, keine Angst. Es geht nicht darum, dass ihr es lesen könnt, sondern dass ihr den Überblick etwas habt. Wer ein Listenmensch ist und sagt, ich liebe solche Listen, den Überblick, der darf gerne auf mich zukommen. Ich gebe ihm diese Liste ausgedruckt oder digital. Gefunden habe ich 37 verschiedene Bibelstellen, die vom Gebet von Jesus sprechen. Und sie sind verteilt auf vier Evangelien und betreffen nur 23 verschiedene Ereignisse. Spannend ist, nur in 8 Gebeten wissen wir wortwörtlich, was Jesus gebetet hat. Das sind die grünen Gebete hier oben. In den grünen Gebeten wissen wir, was Jesus genau gebetet hat. Und interessant ist, von diesen 8 Gebeten sind 5 in den letzten 24 Stunden seines Lebens geschehen. Bei 6 Gebeten, das sind die blauen Gebete, da können wir ungefähr erahnen, was Jesus gebetet hat. Und zwar, weil wir davon lesen, dass er für Speis und Trank gedankt hat. In 4 Stellen. Und in 2 Stellen lesen wir davon, dass Jesus gesegnet hat, falls wir denn eine Segnung überhaupt als Gebet anschauen wollen. Und von den letzten 9 Gebeten, das sind die roten Gebete, wissen wir nicht, was Jesus genau gebetet hat. Wir wissen nur, dass er gebetet hat. Das war der ernüchternde Überblick über das Gebet von Jesus, als ich mir diese Stellen rausgesucht habe. Und ich möchte mit euch ein paar Gebete anschauen. Und zwar mehrheitlich aus den roten Gebeten, wo wir gar nicht wissen, was Jesus eigentlich gebetet hat. Das erste Gebet finden wir in Lukas 5, Vers 16. Und was mich fasziniert an dieser Stelle, an diesem Vers, ist, wie schnell wir ihn überlesen. Die wirkliche Handlung, sage ich mal, die spielt sich vor diesem Vers und nach diesem Vers ab. Wir lesen da in Lukas 5, Vers 16, wie ihr es eingeblendet seht. Er aber zog sich zurück und war in einsamen Gegenden und betete. Es geht hier um Jesus. Er zog sich zurück in einsame Gegenden und betete. Diese Aussage berichtet uns Lukas im Anschluss an die Heilung eines Aussätzigen. Jesus heilte diesen Aussätzigen und gebot ihm, erzähl niemandem davon, dass ich dich geheilt habe. Was tat der Aussätzige? Er gehorchte nicht. aber die Rede über ihn, also über Jesus, verbreitete sich umso mehr. In Vers 15. Und große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Wir sehen in Lukas 5 den Beginn des Wirkens Jesus, oder wir sind noch ganz zu Beginn des Wirkens Jesus. Wir sehen, wie Jesus immer bekannter wird durch seine Taten, durch seine Handlungen, durch seine Predigten. Und die Leute strömen zu ihm, wollen seine Botschaft hören, sie wollen geheilt werden. Und was macht Jesus? Er zieht sich zurück in einsame Gegenden zum Beten. Was in dieser Übersetzung hier leider nur unzureichend zum Ausdruck kommt, das ist etwas Einmaliges. Das geschah immer wieder. Im griechischen Text ist das viel eindeutiger, dass das eine allgemeine Beschreibung von Jesu Wirken ist. Immer wieder zog er sich in einsame Gegenden zurück, um dort zu beten. Das kommt hier noch in der Mehrzahl der einsamen Gegenden ein wenig zum Ausdruck. Im Griechischen ist es eindeutig. Wir sehen, Jesus betete immer wieder. Er suchte die Einsamkeit immer wieder. Er brauchte diese Zeit mit seinem Vater. Das war eine regelmäßige Tätigkeit, die seinen Dienst geprägt hat. Und das wirft natürlich die Frage auf, warum tat Jesus das? Lasst uns dazu eine zweite Stelle anschauen, diesmal aus Markus-Evangelium, Markus 1, ab Vers 32. Wir befinden uns hier in Kapernaum, das ist im Norden Israels, am See Genezareth, nördlich des See Genezareth. Er hat dort am Sabbat, am Morgen in der Synagoge gelehrt. Er hat die Schrift ausgelegt. In diesem Gottesdienst hat er einen Mann geheilt, indem er einen Dämonen ausgetrieben hat aus ihm. Und anschließend ging es nach Hause zu Simon Petrus, zu seiner Schwiegermutter, die krank ist und die er heilt. Den ganzen Nachmittag wissen wir nicht, was er getan hat, und wir setzen ein in Vers 32. Als es aber Abend geworden war und die Sonne unterging, brachten sie alle Leidenden und Besessenen zu ihm. Und die ganze Stadt war an der Tür versammelt. Und er heilte viele an mancherlei Krankheiten Leidende, und er trieb viele Dämonen aus und ließ die Dämonen nicht reden, weil sie ihn kannten. Und dann der Vers 35. Und frühmorgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort und betete dort. Was wir hier haben, ist genau eine dieser Situationen, wo Jesus in eine einsame Gegend sich zurückzieht, um zu beten. Wir haben einen ereignisreichen Tag. Jesus predigt, Jesus heilt zweimal. Dann wahrscheinlich Gemeinschaftszeit mit den Jüngern, mit der Familie von Petrus. Und am Abend, als es dunkel wird, dann strömen die Kranken zu ihm. Warum erst am Abend? Es ist Sabbat, man darf nicht arbeiten. Also wartet man, bis die Sonne untergeht, dann ist der Sabbat vorbei, jetzt darf man arbeiten, jetzt darf man die Kranken mit ihrem Lager aufheben und zu Jesus bringen. Man darf lange Wege gehen, darum kommen sie erst abends zu Jesus. Und Jesus heilt viele Kranke, die an ihren Leiden leiden. Wir wissen nicht, wie lange das gegangen ist. In Kapernaum wird es je nach Jahreszeit zwischen 5 und 7 Uhr Nacht, also dunkel, Sommerzeit weggerechnet. Zwischen 5 und 7 Uhr zur Zeit von Jesus wird es dunkel und ab dann kommen die Leute. Vielleicht wurde es 10 Uhr, vielleicht wurde es 11 oder 12 Uhr, wir wissen es nicht. So oder so. Ich glaube, es war für Jesus nicht der erholende Sabbat, den man sich so vorstellen würde. Er hat viel gearbeitet, es war ein anstrengender Tag. Und Jesus wusste ganz genau, über Nacht wird sich die Kunde von ihm weiter verbreiten. Am Morgen werden die Leute wieder Schlange stehen. Und dass es tatsächlich so war, sehen wir dann im Vers 37. Die Leute kommen am Morgen wieder und belagern oder wollen Jesus belagern. Setzen wir uns mal in diese Situation hinein. Du hattest einen anstrengenden Tag, kommst spät ins Bett und du weißt, morgen wird ziemlich sicher wieder ein strengender Tag. Wie berechnest du deine Nachtruhe? Auf wann stellst du deinen Wecker? Würdest du ihn so stellen, dass du möglichst lange schlafen kannst? Oder würdest du dir vielleicht sogar noch eine halbe Stunde Zeit gönnen zum Frühstücken? Vielleicht noch Zeit zum Beten? Vielleicht noch Zeit zum Bibellesen? Nun, wie tut es Jesus? Er steht sogar extra früh auf und gibt der Gemeinschaft mit seinem Vater Priorität. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf. Was bedeutet das? Früh morgens bezeichnet die Zeit zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Irgendwann in dieser Zeit ist er aufgestanden und wenn wir uns bewusst machen, dass die Sonne in Kapernaum zwischen 4:30 und 6:30 irgendwann aufgeht, dann muss er früher aufgestanden sein, als es noch sehr dunkel war. Also ich gehe davon aus, eher so 3 bis 4 Uhr ist Jesus aufgestanden als 5 bis 6 Uhr. So um 3 bis 4 Uhr stand er auf und ging beten. Und wiederum in der griechischen Grammatik erkennen wir, Jesus hatte mehrere Stunden Zeit zum Beten, bevor dann wieder die Jünger kommen und sagen, wo bleibst du? Das sind Leute, die dich suchen. Jesus nahm sich bewusst mehrere Stunden Zeit zum Beten in der Einsamkeit. Was fällt uns also auf? Die Arbeitslast von Jesus war groß, eine strenge Zeit, die nach menschlichen Maßstäben wenig Gelegenheit oder Möglichkeit bietet für ausgedehnte Gebetsspaziergänge und Gebetszeiten. Und trotzdem, oder vielleicht auch gerade deshalb, gibt Jesus dem Gebet eine sehr hohe Priorität. Er steht extra früh auf. Und das fordert mich als Abendmensch sehr heraus, wenn ich das lese. Um 3 Uhr oder 4 Uhr aufstehen, um zu beten, das käme mir gar nicht in den Sinn, wenn ich nicht sowas lesen würde in der Bibel. Gebet hatte für Jesus immer eine enorm hohe Priorität. Gerade in strengenden, in herausfordernden Zeiten wollte er diese Zeit mit seinem Vater im Himmel nicht missen. Und ich glaube, wir erkennen an dieser Stelle schon etwas von dieser Vollmacht, die Jesus im Gebet hatte, in der Predigt hatte, meine ich, in der Seelsorge oder im Wundertun. Das war eine Vollmacht, die sein Vater ihm geschenkt hat. Und das kam unter anderem aus diesen Gebetszeiten. Jesus brauchte diese Gebetszeiten. Darum kämpfte er für sie. Und das sehen wir zum Beispiel in der nächsten Stelle, Matthäus 14. Eine ganz bekannte Stelle. Wir haben hier einen Jesus, der erfährt, dass Johannes, der Täufer, enthauptet worden ist. Er nimmt seine Jünger und sagt ihnen, kommt, lasst uns über den See fahren. Sie fahren über den See, lassen das Volk alleine, aber das Volk ist schlau und geht außen um den See herum. Und als die Jünger auf der anderen Seite ankommen mit Jesus, sind sie auch bereits dort. Und sie hungern nach seiner Verkündigung. Und was folgt, ist eine der bekanntesten Begebenheiten, die Speisung der 5000. Jesus sättigt diese Menschen, die dort sind, obwohl er Einsamkeit gebraucht hätte. Er hätte Zeit mit seinem Vater gebraucht, um das zu verarbeiten, dass sein Verwandter, ich bin nicht mehr sicher, ob Johannes sein Cousin war, dass dieser nun tot ist. Er nimmt sich Zeit fürs Volk. Unser Augenmerk liegt nun darauf in Matthäus 14, was danach geschehen ist. Matthäus 14 ab Vers 24. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das gegenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen habe. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, er dort allein. Was wir hier sehen, ist ein Jesus, der entschieden kämpft für seine Gebetszeiten. Und sogleich nötigte er die Jünger, im Boot davonzufahren. Es ist ein sehr starkes Wort, was so viel meint wie, er trieb sie dazu an, ins Boot zu gehen. Er zwang sie. Die Jünger wollten nicht gehen. Aber er befahl es ihnen und sagte, und jetzt geht ihr. Ich will euch hier nicht mehr sehen. Ich brauche Zeit für mich. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, das war der zweite Schritt, sobald die Jünger weg sind, und jetzt, Volk, geh du auch. Geht weg, geht nach Hause. warum er kämpft für Zeit mit seinem Vater. Er will ins Gebet gehen und steigt auf diesen Berg, auf diesen Hügel aus der Sicht eines Schweizers, steigt er auf diese Hügelkette und betet dort. Und betet und betet. Auch hier wieder mehrere Stunden. Wir sehen, dass er einige Stunden später zur vierten Nachtwache, das ist wieder die Zeit zwischen 3 und 6 Uhr, erst dann kam er zu den Jüngern, über den See gelaufen, das ist dann wieder ein nächstes Wunder. Er war hier vom Abend bis morgen früh, war er im Gebet. Er kämpfte für diese Zeit. Warum tat er das? Johannes berichtet uns auch von diesem Ereignis. Und wir sehen dort, dass Jesus merkt, es setzt eine ganz ungute Gruppendynamik ein. Die Menschen sind begeistert von diesem Speisungswunder und sie wollen ihn zum König ausrufen. Und Jesus weiß, es ist nicht der richtige Moment dafür. Es ist nicht die Zeit, dass er jetzt als König ausgerufen wird. Und das wurde zu einer herausfordernden Situation. Jesus ist ja der verheißene Messias. Er ist der Nachkomme Davids und der berechtigte König. Das Königtum gehört ihm. Es ist sein Königreich. Und dennoch weiß er, es ist noch nicht Zeit dafür. Wir erinnern uns, die Versuchung Satans in der Wüste damals ging in die ähnliche Richtung. Er versprach ihm alle Königreiche der Erde. Jesus ist der berechtigte König, aber es ist noch nicht Zeit, das Königtum zu ergreifen. Jesus wurde an dieser Stelle versucht. Und so entlässt er das Volk. Er muss in dieser aufwühlenden Zeit Gelegenheit haben, mit seinem Vater zu sprechen. Er braucht Qualitätszeit. Trotz diesem gewaltigen Speisungswunder, ich hätte das gerne erlebt, sehen wir hier keinen triumphierenden Jesus, der sich in seinem Erfolg sonnen würde und den Ruhm und die Ehre genießt. Im Gegenteil, es ist ein Jesus, der einsam sein möchte. Es ist ein Jesus, der bedürftig ist. Es ist ein Jesus, der betet. Denn in diesem Gebet kann er seiner Bedürftigkeit seinem Vater gegenüber Ausdruck verleihen. Er kann seinen Sinn, seinen Fokus ausrichten auf das, was wirklich zählt. Und seinen Auftrag sich neu vor Augen führen. Das Gebet scheint dieser Ort zu sein, wo er neuen Frieden, neue Wegweisung, neue Kraft tanken kann. Und darum kämpft Jesus so für diese Gebetszeiten. Wir haben 3 Gebete von Jesus ein wenig angeschaut. Es gibt einige Gebete, die uns genau das vor Augen führen. Einen Jesus, der sich immer wieder zu einsamen Gebeten zurückzieht. Ein Jesus, der auch in strengen Tagen dem Gebet hohe Priorität einräumt. Und ein Jesus, der für seine Gebetszeiten kämpft. Weitere bekannte Gebetsstellen, die uns das zum Ausdruck bringen, wären zum Beispiel auch Matthäus 4. Es ist bezeichnend, dass Jesus seinen öffentlichen Dienst als Messias mit einer 40-tägigen Fasten- und Gebetszeit beginnt. Wer von euch hat seine Arbeitsstelle so begonnen? Niemand. Nicht einmal der Pastor durfte das. Wir haben diese Zeit nicht, 40 Tage Fasten und Beten. Wir müssen produktiv sein. Jesus wurde vom Geist 40 Tage in die Wüste geführt, Fasten und Beten. Und danach begann er seinen öffentlichen Dienst als Messias. Lukas 6. Es war eine Gebetsnacht, die zuerst kam und erst dann berief Jesus seine 12 Jünger. Er hatte schon eine Jüngerschar, die ihm nachfolgte durch seine Predigten, aber erst nach einer Gebetsnacht kam er, rief seine Jünger zusammen oder sie kamen zu ihm hoch und dann berief er diese 12 Jünger. Ganz interessant zu sehen. Ich frage mich, was er dort gebetet hat, ob Jesus im Gebet seine ganze Jüngerschar durchgegangen ist und vom Vater Weisung empfing, welche 12 er einsetzen soll. Wir wissen es nicht, es ist eines der roten Gebete, wo wir nicht wissen, was Jesus gebetet hat. Auf jeden Fall wurde ihm in dieser Nacht etwas klar und er schritt danach zur Tat. Matthäus 26, der größte Kampf von Jesus. Er wusste, in dieser Nacht werde ich verhaftet, ich werde gekreuzigt werden. Ich werde den Opfertod sterben. Er kämpft seinen größten Kampf im Gebet. Es ist eines der Gebete, das uns zumindest teilweise wörtlich überliefert ist, wie Jesus im Garten Gethsemane betet. Und was betet er dort dreimal? Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und das ist bezeichnend für diese Gebetshaltung von Jesus. Er breitet seine Not, seine Wünsche vor Gott aus, aber in dieser Haltung. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du, Vater, willst, das soll geschehen. Ich will mich dir unterordnen. Was erkennen wir also über das Beten oder über das Gebetsleben bei Jesus? Er nimmt sich immer wieder Zeit zum Beten. Er gibt dem Gebet hohe Priorität. Er kämpft fürs Gebet. Warum tut er das? Ganz einfach, er braucht diese Verbindung zum Vater. Er ist abhängig zum Vater. Nur aus dieser Beziehung zu Gott konnte er diese Kraft bekommen, die er benötigte für seinen Dienst als Messias. Er war als Mensch genauso am Limit wie wir. Wir lesen davon, dass Jesus müde war, dass er hungrig war. Jesus war ein Mensch wie wir, der versucht wurde. Aber im Gegensatz zu uns blieb er in allen Versuchungen ohne Sünde, sagt Hebräer 4, Vers 15. Wir haben manchmal ein Bild von Jesus als einer Art Übermensch. Wir denken vielleicht, naja, Jesus war ja schon Mensch, aber er war ja auch Gott. Darum hat er nie versagt, darum konnte er all diese Wunder tun, darum war er so mächtig in seinem Wirken. Aber ich denke, dass dies nur bedingt stimmt oder eben eigentlich nicht so stimmt. Seine göttliche Natur war nicht der Grund, warum Jesus sündlos blieb. In seinem Menschsein war Jesus genauso angefochten wie wir alle. Er war genauso herausgefordert. Er war genauso überfordert, können wir auch sagen. Und das macht es so gewaltig, wenn wir im Hebräerbrief dann lesen, er blieb ohne Sünde. Und genau darum war diese Beziehung zum Vater so wichtig für ihn. Er brauchte diese Verbindung zu seinem Vater, diese Verbindung zu Gott. Darin tankte er Kraft. Das war elementar für ihn. Und ich glaube, im Gegensatz zu uns heute war Jesus das viel stärker bewusst, als uns das oft bewusst ist. Dort, wo die ganze Welt an uns Menschen zerrt, wo Anfechtungen, Versuchungen auf dich einprasseln, wo dein Alltag dich überfordert, genau dort brauchen wir diese Zuflucht bei Gott. Und genau darum hat Jesus ja den Weg zum Vater frei gemacht. Für uns, damit wir diese Möglichkeit, diesen Zugang zu Gott haben. Ich merke, wie mir das oft viel zu wenig bewusst ist, was das für ein Vorrecht ist, dass ich diesen freien Zugang zu Gott, dem Vater, habe. Ich darf beten. Freimütig darf ich vor den Thron Gottes kommen, lesen wir im Hebräerbrief. Oder singen es im Lied, mutig komme ich vor den Thron. Das ist ein Vorrecht der Kinder Gottes. Das ist nicht normal. Das ist ein Vorrecht, ein Geschenk. Und genau diese Zuflucht zu Gott hat uns Jesus vorgelebt. In all den Herausforderungen des Menschseins war die Gemeinschaft mit dem Vater das entscheidende Gegengewicht, das Jesus im Leben hatte. Und genau das ist das Gebet auch für uns als Kinder Gottes, ein Gegengewicht. Ich weiß nicht, ob ihr das Prinzip eines Gegengewichts kennt, wie es funktioniert. Wir haben hier die schematische Darstellung eines Aufzugs. Ein Aufzug hat ständig Lasten zu bewegen. Rauf, runter, wieder rauf, wieder runter. Und damit das in einem vernünftigen Energieaufwand möglich ist, benötigt er ein Gegengewicht. Das Gegengewicht hilft dem Aufzug, die Balance zu halten. Und es hilft ihm, seine Aufgabe mit einem relativ kleinen Energieaufwand zu bewältigen. Übertragen auf unser Leben, auch wir brauchen ein Gegengewicht, um all die Aufgaben und Lasten, die wir zu tragen haben, irgendwo mit einem vernünftigen Energieaufwand bewältigen zu können. Wir brauchen ein Gegengewicht zu all den Nöten, Herausforderungen und Lasten unseres Alltags. Die Gemeinschaft mit unserem himmlischen Vater kann das sein, möchte das sein. Oder sollte das sein? Die Frage ist nur, ob wir diese Möglichkeit, dieses Gegengewicht auch wirklich nutzen. Ohne diese Zeiten mit seinem Vater, bin ich überzeugt, auch wenn er der Messias war, hätte Jesus an dieser Aufgabe kaputt gehen können oder er wäre daran kaputt gegangen. Es ist der Zeit, mit seinem Vater zu verdanken, dass er seinen Auftrag erfüllen konnte. Und darum gibt er ihm diese Priorität. Deshalb hat er um seine Gebetszeiten gekämpft. Und wir können uns die Frage stellen, wenn Jesus die Beziehung zum Vater so priorisiert hat in seinem Leben, sollten wir das nicht umso mehr tun, wenn selbst der Messias das nötig hatte? Was kann ich also von Jesu Gebetsleben für mich heute lernen? Nehmen wir ein paar Anregungen für uns mit. Jeder von uns wird an einem anderen Punkt angesprochen sein. Zum einen die Notwendigkeit des Gebets. Es ist notwendig, dass wir immer wieder ins Gebet gehen. Ich brauche das. Das zweite ist, dem Gebet Priorität geben. So schnell ist meine Priorität, bei mir ist es zumindest so, bei anderen Dingen. Ich möchte gerne länger schlafen. Und wenn ich dann aufstehe, dann sehe ich schon alles, was es zu tun gibt. Dann habe ich nicht noch Zeit, um zu beten. Dann habe ich so viel Zeit, die ich mit Freunden, meiner Familie verbringen möchte. Zeit für mich persönlich, für meine Hobbys. Ist alles nicht schlecht. Und genau darum müssen wir Prioritäten setzen. Leisten statt beten ist doch oft unser Motto. Ich muss etwas tun, ich muss ein Produkt hervorbringen. Beten ist unproduktiv, denken wir. Franz von Sales soll mal gesagt haben, gib dir jeden Tag eine Stunde Zeit zur Stille. Außer wenn du viel zu tun hast, dann gib dir 2 Stunden Zeit. Das geht nicht in unser Leistungsdenken rein. Aber ich denke, Jesus hat das vorgelebt. Zeit fürs Gebet zu haben, ist eine Frage meiner Prioritäten und nicht meiner Auslastung. Jesus ist nicht zufällig am Morgen früh aufgestanden. Es war für ihn nicht unerwartet, dass er jetzt eine Gebetsnacht gemacht hat. Es war für ihn auch nicht überraschend, dass er jetzt 40 Tage gefastet hat. So, hoppla, was ist da passiert? Das waren bewusste Entscheidungen. Er hat sich entschieden, jetzt bete ich, jetzt gehe ich fasten. Vielleicht hat er sich nicht entschieden, das 40 Tage zu machen, aber er hat in dieser Gebetszeit gemerkt, das braucht Zeit. Jesus hat bewusst Priorität darauf gesetzt. Ein drittes, wir können lernen, für unsere Zeiten, Gebetszeiten zu kämpfen. Manchmal muss ich für meine Gebetszeiten kämpfen, wider dem, was ich sonst gerne tun würde. Vielleicht muss ich ganz bewusst Menschen von mir wegschicken und sagen, ich brauche jetzt Zeit für mich, ich wäre gerne noch mit dir zusammen, aber ich merke, ich brauche Zeit fürs Gebet. Oder ich lasse die Menschen sein und ich ziehe mich zurück, damit ich Zeit habe zum Beten. Vielleicht muss ich ankämpfen gegen angebliche Bedürfnisse. Was sind so typische Bedürfnisse von der heutigen Zeit? Ich muss mich erholen, ich muss Fernsehen schauen. Oder wir erholen uns vor dem Fernseher. Aber vielleicht wäre es Zeit dafür zu kämpfen und sich im Gebet zu erholen. Ich merke je länger, je mehr, dass mich Fernsehschauen gar nicht erholt. Im Gegenteil, ich fühle mich nachher oft erschöpfter. Vielleicht geht dir das anders. Ich kann da keine allgemeine Regel draus machen. Ich muss kämpfen gegen mögliche Bedürfnisse. Und vielleicht ein letzter Punkt, den wir so noch gar nicht beim Namen genannt haben. Beten ist unglaublich attraktiv. Ich weiß nicht, was dieser Satz in dir auslöst. Vielleicht überrascht dich das, weil du Beten bisher nicht als attraktiv erlebt hast. Ich habe Beten lange Zeit nicht als attraktiv erlebt. Aber wir müssen uns bewusst sein, das Gebetsleben von Jesus war äußerst attraktiv. Sonst wären seine Jünger nicht zu ihm gekommen in Lukas 11 und hätten gesagt, Herr, lehre uns beten. Die wollten lernen, wie kann man denn beten? Also da ist etwas, da ist eine Kraft, da ist eine Ermutigung, Auferbauung, das wollen wir auch. Herr, lehre uns beten. Und daraufhin lehrte er sie das Unser Vater. Was dann wiederum eine sehr starke inhaltliche Komponente hat. Wann Jesus beten ging und wo er beten ging, dazu müssen wir sein Leben anschauen, um das zu entdecken. Ich habe Beten lange Zeit als sehr unattraktiv erlebt. Als ein Muss, als Christ betet man. Du stehst jeden Morgen auf und du musst Bibel lesen und beten. Und ich habe Jahre gebraucht, um zu verstehen, ich darf Bibel lesen und beten. Ich muss das nicht am Morgen tun. Ich muss gar nicht Bibel lesen und beten. aber es tut mir nicht gut, wenn ich es nicht tue. Ich habe aus Vernunft heraus gesagt, ich will beten und Bibel lesen. Und erst im Tun drin habe ich begonnen zu entdecken, welche Bereicherung es für mich ist. Und spannend war dieses Jahr, Ende des letzten Jahres, hat mir Gott so bewusst gemacht, kommenden Sommer, also jetzt Sommer 23, beginnt für euch ein neuer Lebensabschnitt. Das ist die Chance, eine neue oder neue Verhaltensweisen einzuüben. So in diesem letzten halben Jahr in Altstätten. Und er hat es mir aufs Herz gelegt, beginn im 2023 mit Gebetsspaziergängen. Du beginnst jeden Morgen mit einem Gebetsspaziergang, ob du nun früh aufstehen musst oder nicht. Und ich habe das Stier durchgezogen und es dauerte nicht lange und diese Gebetsspaziergänge waren mir unglaublich lieb und wertvoll. Und ich mache es heute noch und ich möchte sie nicht mehr missen. Sicher fünfmal die Woche beginne ich mit einem Gebetsspaziergang, weil es einfach eine unglaubliche Bereicherung geworden ist, mit Jesus so ausführlicher als früher in den Tag zu starten. Ich sage nicht, das ist die richtige Art und Weise. Jeder muss seinen eigenen Zugang zum Gebet finden. Aber das ist so mein Weg, wo ich eine ganz neue Attraktivität im Gebet entdecken durfte. Lernen von Jesus, das Gebet. Ich kenne deine Erfahrungen mit dem Gebet, die du bisher gemacht hast, nicht. Aber ich glaube, dass wir alle immer wieder diese Ermutigung brauchen, hier nicht aufzugeben. Denn dass wir diesen freien Zugang zum Thron Gottes haben, das ist ein Vorrecht, das nur Kinder Gottes haben. Und wenn du ein Kind Gottes hast, dann solltest du dir überlegen, warum hast du dieses Vorrecht? Weil es unglaublich wichtig für dein Leben ist. Lasst uns also nicht auf schlechte Erfahrungen aufbauen und das Gebet irgendwo in eine Ecke drängen. Wenn ich dann mal Zeit habe, bete ich noch. Sondern lasst uns auf Jesus schauen und auf sein Gebetsleben und uns immer wieder neu inspirieren lassen, wie er gebetet hat. Nehmen wir uns eine Minute, zwei der Stille, um das irgendwo setzen zu lassen, vielleicht auch gleich mit Gott im Gebet zu bewegen. Und wir werden nachher ein Lied singen, was genau den Inhalt des Unser-Vater-Gebets aufnimmt. Und wir werden es in Form eines Liedes beten. Die Band darf nachher selbstständig übernehmen.